Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. ETF, Exchange Traded Fund. Nicht umsonst hat dieses Produkt einen wahren Siegeszug angetreten in den letzten Jahren. Es gibt allerdings auch einige bei Privatanlegern sehr beliebte ETFs, die brandgefährlich sind. Und über genau diese ETFs möchte ich heute in aller Kürze sprechen. Legen wir los. Zuerst einmal wollen wir feststellen, dass es ja einen Grund dafür gibt, dass ETFs in den letzten Jahren einen solchen Siegeszug angetreten haben. Diese Entwicklung war für die allermeisten Anleger, die eben nicht auf Einzelaktien setzen, sondern die in einen Index investieren möchten, eine gute. Warum? Weil es, ob es nun 75 oder 80 oder 85% sind, kann ich euch nicht sagen, weil es aber den allermeisten Fondsmanagern eben nicht gelingt, den vergleichbaren Index zu schlagen nach Kosten. Und genau das ist der große Vorteil von ETFs. Wenn ich einen MSCI World Fonds kaufe, dann wird der eben in den allermeisten Fällen aufgrund der Tatsache, dass dort ein Fondsmanagement und Vertriebskosten und so weiter dahinter stecken, wird es ihm eben nicht gelingen, einen MSCI World ETF hinsichtlich der Performance zu schlagen. Und insofern ist es ja logisch, dass man hier auf einen ETF setzt. Es gibt allerdings auch ETFs, die klingen, naja, auch irgendwie konservativ, vielleicht sogar sicher, die sind aber alles andere als konservativ und sicher. Sie sind in den allermeisten Fällen ein Verlustgeschäft, wenn man sie nicht richtig anwendet. Und das hat ein bisschen damit zu tun, dass die Neo-Broker ebenfalls einen Siegeszug angetreten haben. Auch hier geht es um die Kosten und auch hier muss man das selbstverständlich anerkennen. Wer einfach nur, in Anführungszeichen, damit hebt man sich ja schon mal von vielen Privatanlegern in Deutschland ab, beziehungsweise Nicht-Anlegern ab, wer einfach nur einen ETF besparen möchte, tja, der kann das eben häufig sehr, sehr günstig bei einem Neo-Broker. Wenn man dort allerdings in dieser einfach zu handhabenden Software nach einem Basiswert sucht, dann werden einem in der Regel auch andere, nämlich gehebelte oder gar inverse ETFs angezeigt. Und die bringen fast immer ein Problem mit sich. Und das ist keine subjektive Feststellung, sondern das ist das Ergebnis einer Studie. Die Studie habe ich euch wie immer, wenn ich kann, verlinke ich euch das alles, habe ich unten hier in der Beschreibung dieses Podcastes reingelegt, hat 79 Seiten, kommt aus den USA, aus dem November 2023 von David Gempsaw. Hoffentlich spreche ich das richtig aus. Joseph Henry und Han Xiao. Die drei haben also diese Studie geschrieben. Es ist frei. Ihr könnt euch das runterladen und die 79 Seiten lesen. Oder ihr nutzt hier diesen Service. Und ich fasse das Ganze für euch zusammen. Es geht in dieser Studie darum, wie viel schlechter Retail-Anleger, das sind, so nennt man in den USA und in England die Privatanleger, schlechter abschließen als professionelle Anleger mit diesen ETFs. Das liegt zum Teil daran, dass diese ETF-Struktur, glaube ich, nicht richtig verstanden wird. Und deswegen werde ich das gleich anhand eines Beispiels mal ganz genau aufzeigen, wo das Problem liegt, wenn man mit einem inversen ETF auf zum Beispiel fallende Kurse setzen möchte. Ja, es gibt auf praktisch alle großen Indizes auch inverse ETFs. Mit einem normalen S&P 500 ETF wird man davon profitieren, und zwar in etwa der gleichen Höhe, wie sich der Index bewegt, wenn der S&P 500 steigt. Und die Hoffnung vieler Käufer eines inversen ETFs ist, wenn sie auf fallende Kurse spekulieren möchten, und wer wäre ich hier in irgendeiner Art und Weise, das zu bewerten? Ja, das kann man vorübergehend mal machen. Das ist langfristig eine furchtbar schlechte Strategie, weil Märkte langfristig nun mal steigen. Aber Spekulation habe ich überhaupt nichts dagegen. Nur, wenn man das Produkt nicht richtig begreift, dann wundert man sich manchmal, dass vielleicht hier eine Bewegung stattfindet, die man sich nicht erklären kann. Also, in einem inversen S&P 500 ETF sollte ja normalerweise dieser ETF in dem Maße steigen, wie der S&P 500 fällt. Und das tut er nicht. Und daraus entsteht ein riesen Nachteil. Und dieser Nachteil ist wahrscheinlich der Grund dafür, dass die Studie zu dem Ergebnis kommt, dass Privatanleger, also Retail-Trader, so weit hinter den professionellen Anlegern hinterherhinken, weil die genau um dieses Problem eben wissen. Wenn wir jetzt rein über die ETF-Anlage sprechen, dann, das ist ein bisschen erstaunlich, aber ist natürlich ein marginaler Wert, selbst bei normalen ETFs auf die großen Indizes hinkt die Performance von Kleinanlegern, die haben sich also sämtliche Daten zwischen 2010 und 2022 angesehen. Das muss eine enorme Big Data-Übung gewesen sein. Sie haben sich also das angesehen und kommen zu dem Schluss, dass der Privatanleger den Profis um etwa 0,22% pro Quartal hinterherhinkt. Das lässt sich meines Erachtens dadurch erklären, dass ein Teil von Privatanlegern, vermutlich im ETF-Bereich weniger als in anderen Bereichen, in Bereichen der Einzelaktien, ja, wer in Einzelaktien unterwegs ist, hat eher mal das Gefühl, er könnte durch besonders geschickte Handhabung vielleicht den Markt schlagen. Das ist meines Erachtens mit einem Portfolio aus Einzelaktien langfristig auch möglich. Aber es gibt eben auch viele Kleinanleger, die verhalten sich sehr zyklisch. Und eigentlich sollte es die langfristige Anlage sein. Aber ja, wenn der Markt 10% fällt, naja, ich gehe erstmal raus. Und wann geht man dann wieder rein? Na klar, wenn der Markt um 12% gestiegen ist. So. Das ist also eine vernachlässigbare Minderrendite der Privatanleger. Kosten und so weiter, das ist hier alles mit bereinigt. Das heißt also, daran liegt es nicht. Natürlich haben die meisten institutionellen Anleger die Möglichkeit, etwas günstiger zu handeln. Aber andererseits, wenn wir uns anschauen, was kostet ein ETF bei, ja, bei den allermeisten Brokern mittlerweile, gerade bei den Neo-Brokern, fast gar nichts. Also die Kosten fallen nicht mehr so ins Gewicht, wie das früher mal der Fall war. Jetzt sprechen wir aber über gehebelte und inverse ETFs. Ist, glaube ich, klar. Invers habe ich eben erklärt, was das bedeutet. Also man setzt auf die entgegengesetzte Richtung, möchte also von fallenden Kursen profitieren. Kann man machen. Gehebelte ETFs ist so ähnlich die Problematik. Geht es aber darum, naja, wenn der S&P 500 um 5% steigt und ich habe einen gehebelten ETF mit einem Hebel von 3, naja, dann sollte er dreimal so stark steigen. Auch das ist klar, und dass hier die ETF-Anbieter einige Produkte anbieten, warum soll man alles den Zertifikate-Emittenten überlassen? Wenn wir uns allerdings jetzt die Underperformance anschauen der Privatanleger gegenüber der institutionellen, bei diesen gehebelten und inversen ETFs, dann sprechen wir von einer Underperformance von 15% auf Jahresbasis. Und das ist brutal viel. Das heißt also, Kleinanleger verhalten sich hier offensichtlich vollkommen falsch. Und die Gründe dafür in dieser Studie, ich kann die 79 Seiten natürlich nicht in wenigen Sätzen zusammenfassen, insbesondere weil mir ein anderer Punkt noch sehr, sehr wichtig ist. Sie werden zu häufig gehandelt und sie werden zu lange gehalten. Und das ist das Entscheidende. Wenn, und das machen sie durchaus, professionelle Anleger inverse ETFs kaufen, dann ist die Haltedauer sehr viel kürzer. Man könnte das zum Beispiel damit erklären, es gibt ja auch, ich sage immer das ein oder andere Produkt, weil ich ja mit niemandem Streit haben will. Deswegen sage ich, es gibt das ein oder andere Fondsprodukt, was verspricht, bei fallenden Kursen müssen Sie sich keine Sorgen machen, Sie sind vollkommen und zu 100% abgesichert. Bei steigenden Kursen sind Sie aber auf jeden Fall mit dabei. So ein Produkt ist eine Fata Morgana. Die gibt es nicht, es ist ein reines Versprechen, um den sicherheitsorientierten Anleger abzuholen. Am Ende des Tages hat der aber die verdammte Pflicht, sich zu informieren, ob das funktionieren kann. Und mittlerweile kann er bei dem einen oder anderen Produkt, was genau das verspricht, sich ja auch einfach die Performance der letzten Jahre anschauen. Diese Underperformance holst du nie wieder auf. Es ist Quatsch, einen Aktienindex, zumindest wenn wir über die großen Indizes sprechen, langfristig abzusichern, um dann zu sagen, beim ganz großen Crash bin ich mit dabei. Purer Unsinn, und es gibt zahlreiche Studien, die das so belegen. Und schon die, wenn man sich einen langfristigen Chart anschaut, ist es schon klar, jede Art der Short-Spekulation, also auf fallende Kurse zu setzen, braucht immer Timing, weil langfristig die Kurse nun mal steigen. Und viele Anleger sagen, ich lasse das mal ein bisschen mitlaufen, ich fühle mich dann sicherer. Gerade in Deutschland, in der wir ja momentan bedauerlicherweise, in dem Land, in dem wir bedauerlicherweise momentan keine Steuergesetzgebung haben, die das lange Halten von Aktien belohnt, das wäre meines Erachtens angesichts der Problematik, die wir haben, in der Rentenstruktur, das wäre durchaus sinnvoll. Hatten wir früher auch schon mal eine Haltefrist. Sie muss nicht ein Jahr betragen, sie kann von mir aus auch 5 oder gar 7 Jahre betragen. Ja, da muss man eben so lange seine Aktien halten, aber das wäre sinnvoll. Und dann sollten die Erträge daraus steuerfrei sein. Soweit sind wir nicht. Und bis dahin könnte man sagen, ich kann ja auch einfach, wenn ich glaube wirklich, dass der Aktienmarkt jetzt massiv einbricht, vielleicht sogar mehrere Jahre, ja, dann wäre es doch genauso schlau, einfach seine Position zu verkaufen. Dann verkaufe ich eben meine Aktien und dann nehme ich das Geld. Momentan bekomme ich, ja, was bekomme ich bei Kurzläufern? Irgendwas um die 3%. Stecke ich das eben da rein. Und wenn ich sage, jetzt steigt der Markt wieder, dann werde ich eben meine Aktien zurückkaufen. Das kann ich machen, die Kosten fallen hier nicht mehr so ins Gewicht. Und wer jetzt sagt, ja, aber ich will ja irgendwie nicht raus, ich will ja schon dabei sein. Eins von beiden geht nur. Wenn ich mein Portfolio zu 100% absichere und ich mache das, dann werde ich davon ja nicht mehr profitieren. Also das ist so ein Durchschlawenzeln und es gab den einen oder anderen gar nicht mal unerfolgreichen Börsendienst, der genau das gemacht hat, permanentes Hedging gegeneinander. Am Ende kommt es immer darauf aus, du musst irgendwann dein Hedge auflösen, um Geld zu verdienen. Ja, das ist so ein bisschen wie im Casino auf Rot und Schwarz oder auf gerade und ungerade gleichzeitig zu setzen. Das geht natürlich sehr, sehr lange gut, bis die Null kommt. Und das ist das Problem. Also man ist irgendwie immer mit dabei und es gibt da einige Strategien, mit denen man ewig lang. Ich glaube, die Casinos haben das irgendwann mal abgeschafft. Aber wer macht denn das auch professionell, sich da hinzusetzen, weil er sagt, na, ich kriege Cola und andere Getränke kriege ich umsonst. Aber es gibt durchaus einige ganz interessante Roulette-Strategien, mit denen man zumindest sagen kann, ich verliere nur mit einer sehr, sehr geringen Wahrscheinlichkeit, aber ich gewinne eben auch nichts. So. Warum machen Privatanleger das? Weil sie sagen, ja, ich habe das Timing. Und dann halten sie zu lang. Und was ist das Problem? Das möchte ich anhand eines Beispiels hier einmal skizzieren. Und das gilt im Übrigen für ganz, ganz viele Produkte. Es gibt den Begriff der Pfadabhängigkeit. Pfadabhängigkeit bedeutet in diesem Kontext, dass die Leistung eines inversen ETFs nicht nur von der Veränderung bzw. von den Veränderungen des zugrunde liegenden Index abhängt, sondern auch von der Reihenfolge dieser Veränderung. Ob also ein Index 5%, 5%, 5% 3 Tage hintereinander fällt oder ob er 5% fällt, 5% steigt und dann wieder 5% fällt, 5% fällt. Diese Reihenfolge ist sehr wichtig. Und das ist, glaube ich, das, was viele nicht im Hinterkopf haben, was aber die Performance ganz maßgeblich beeinflussen kann. Und das liegt daran, dass die tägliche Neuausrichtung des ETFs zu einer unterschiedlichen Performance führt, je nachdem, wie der zugrunde liegende Markt sich über die Zeit hinweg bewegt. Und ich möchte es einmal, ich weiß, das wäre normalerweise eher ein Video, um das mal aufzuzeigen, aber ich mache es mal langsam hier im Podcast. Ein Beispiel. Tag 1. Der Index fällt um 10%. Wir haben ja einen inversen ETF, also ist das für uns sehr positiv. Der inverse ETF wird dementsprechend also um 10% steigen. Tag 2. Der Index steigt um 10%. Tag 3. Der Index fällt wieder um 10%. Also er fällt um 10%, steigt um 10%. Fällt um 10%. Und jetzt sollte man ja meinen, bei einem inversen ETF, der nicht gehebelt ist, naja, was sollte rauskommen bei einem ETF-Wert von 100 Euro? Er ist ja nach einmal fallen, einmal steigen, einmal fallen, 10% in unsere Richtung gelaufen und dementsprechend sollte der ETF-Wert von 100 auf 110% steigen. So ist es aber nicht. Nach Tag 1, der Index fällt um 10%, Der ETF steigt um 10%. Neuer Wert des ETF am Ende des Tag 1, 110 Euro. Nach Tag 2, der Index steigt um 10%, also sollte der ETF um 10% fallen. Neuer Wert des ETF 110 mal 0,9 gleich 99 Euro. Nach Tag 3, der Index fällt wieder um 10%, also sollte der ETF wieder um 10% steigen. Der Wert des ETFs war aber nicht mehr 100 Euro, sondern nur 99 Euro. Also müssen wir 99 Euro mal 1,1, eben 100% nehmen und landen somit bei 108,90 Euro. Es sind eben nicht die 110 Euro, sondern es sind die 108,90 Euro, obwohl der Index insgesamt bei dem gleichen Stand ist. Endet der ETF mit weniger als 100 bzw. 110. Und das liegt daran, dass Verluste von einem höheren Niveau aus stärker ins Gewicht fallen als Gewinne von einem niedrigen Niveau. Diese tägliche Neubewertung der inversen ETFs ist für einen ETF-Anbieter sehr interessant, wird aber, wer weiter einsteigen möchte und in der Studie nochmal reinschaut, wobei sie letztlich sich an den Daten hier orientiert, der kann nochmal den Begriff Volatilitätszerfall googeln. Das heißt, besonders in volatilen Märkten, steigend, fallen, steigend, fallen, steigend, fallen, werden inverse ETFs permanent an Wert verlieren. Das kann so weit gehen, dass der Index bzw. der inverse ETF nach einer gewissen Dauer, obwohl der Index deutlich in die Richtung gelaufen ist, die man sich das gewünscht hat, trotzdem ein Verlustgeschäft war. Also nicht nur weniger Gewinn, sondern ein Verlustgeschäft. Diese tägliche Neubewertung führt zu einer signifikanten Abweichung der erwarteten inversen Performance des zugrunde liegenden Indexes. Je höher die Volatilität, desto stärker akkumulieren sich die Verluste. Ich habe bewusst versucht, diesen Teil jetzt relativ kurz zu halten, damit man ihn sich nochmal anhören kann. Ich kann aber auch jeden verstehen, der sagt, ja, als ob. Da gebe ich doch lieber nochmal den Begriff Pfadabhängigkeit ein bei Google.
Eine einmal getroffene Entscheidung hat unglaublich viele Auswirkungen auf zukünftige Entscheidungen. Man könnte auch sagen Butterfly-Effekt. Und das ist am Ende die Pfadabhängigkeit.
Und das kann ich verstehen. Es ist wichtig. Ich habe inverse ETFs sind für mich diese in den allermeisten Fällen die schlechtere Lösung. Insbesondere deshalb, weil ich zwar auch bei Zertifikaten eine gewisse, die Haltedauer eines Zertifikates ist auch entscheidend, denn ich habe Finanzierungskosten. Ich kann das allerdings vorher berechnen. Ich kenne die Finanzierungskosten und ich kann sagen, bei einem Stand X in 4 Monaten wird, wenn sich der Index so und so entwickelt, wird das Zertifikat da handeln. Und das ist ein Unterschied. Es ist dann nicht entscheidend, wie die Volatilität aussieht im Markt. Es ist nur entscheidend, dass der Index diesen Stand erreicht, weil die Finanzierungskosten konstant einberechnet werden. Das ist wiederum etwas anderes bei Optionsscheinen. Dort spielt die Volatilität zum Zeitpunkt des Kaufes und des Verkaufes eine große Rolle. Sehr theoretisch, sehr viel Derivat. Heute kommt es mir einfach nur darauf an, Vorsicht vor inversen ETFs. Die Studie belegt ganz eindeutig, dass die meisten Privatanleger damit keine guten Ergebnisse erzielen. Wenn Spekulationen, dann muss man sie richtig umsetzen und richtig heißt von vornherein, ich habe ein zeitliches Korsett. Ich sage nicht, irgendwann fällt ein Markt. Das ist keine ausreichende Aussage für kein ausreichendes Setup, sondern ich muss das Ganze zeitlich eingrenzen können. Nur dann ist es mir möglich, auch das richtige Produkt dafür zu finden. Puh, das war aber theoretisch heute, ne? Das war's aber dann auch. Bis dann. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.